Herzlich willkommen zum Pressestunden-Podcast. Mein Name ist Barbara Battisti. Gemeinsam mit Doris Hellenberger-Fleckel, der Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Furche, befrage ich heute den Meteorologen Michael Staudinger. Er hat die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik auf der Hohen Warte in Wien in den letzten 11 Jahren geleitet. Unsere Themen sind der Klimawandel und Extremwetterereignisse. Der zerstörerische Tornado in Tschechien, schwere Hagelunwetter in vielen Regionen Österreichs und zuletzt die Hitzewelle mit bis zu 50 Grad Celsius in Nordamerika sind erschreckend. Was erleben wir da gerade, Herr Staudinger?
Was man sieht, sind die ersten Anzeichen der Klimaänderung. Klimawandel sich permanent, nur die letzten 30 Jahre waren von der Änderung her wesentlich stärker, wesentlich massiver und die Anzeichen sind vielfältig. Das, was man jetzt in den Hitzeentwicklung gesehen hat in den letzten Jahren. Ne? Hitzetage gab es früher genauso, also über 30 Grad. Ja? Das hat sich aber in den letzten 30 Jahren verdoppelt. Und insgesamt ist in der Atmosphäre wesentlich mehr Energie vorhanden. Die Treibhausgase, die sich in der Atmosphäre ansammeln, die behalten mehr Energie in der Troposphäre und die wird dynamischer, die wird aggressiver. Und das hat man gesehen beim Tornado, das hat man gesehen bei diesen Hagelunwettern. Das sieht man, wenn man die Wolken anschaut, die weiter hinaufkommen. Ja, früher in unseren Gegenden 10 Kilometer, jetzt geht es einen guten Kilometer oft drauf. Und das heißt dann, die Niederschlagsereignisse, die kleinen Tropfen, die durch die Wolke durchfallen, haben mehr Zeit, Feuchtigkeit aufzunehmen, kommen eher durch warme und kalte Schichten und mit Eis sich anzureichern und das hat dann zu diesen Hagelkörnern oder Bällen geführt, schon fast in Tennisgröße, wie man sie sonst kaum gehabt hat. Und natürlich, jeder Millimeter mehr bei so einem Hagelkorn macht unglaublich mehr Schaden. Ob das geht um Dächer, das geht um ganze Dachkonstruktionen, die durch den Hagel beeinträchtigt worden sind. Und es geht vor allem um die Ernte, weil es dann doch sehr großflächig ist.
Aber der Klimawandel, haben Sie gesagt, das sind die ersten Anzeichen, dass der Klimawandel jetzt wirklich sich manifestiert. Aber warum diese Wetterereignisse? Haben Sie die überrascht, die Ereignisse der letzten Tage und Wochen?
Überrascht kann man nicht sagen, weil man weiß von den Modellen, man weiß von der physikalischen Beschreibung, was passiert, wenn mehr Energie vorhanden ist und wenn mehr Energie sich in einzelnen Ereignissen dann über einen bestimmten Ort entladen kann. Und das war so ein typisches Ereignis auch beim Tornado. Es hat in Österreich 1916 ein Tornado gegeben in Wiener Neustadt. Ungefähr mit der gleichen Stärke, wie wir es jetzt hatten. Aber das waren sehr seltene Ereignisse. Das waren, also historisch kennt man sonst kein ähnliches Ereignis. 1916 ist es damals passiert. Jetzt zeigen die Modelle, dass Tornados etwas häufiger werden können. Diese schwachen Tornados, die es 2 bis 5 Mal gibt pro Jahr, die wird es weitergeben, aber auch stärkere Tornados sind auch in unseren Breiten durchaus möglich.
Jetzt ist die Klimadiskussion ja immer ein bisschen verbunden mit dem aktuellen Wetter, beziehungsweise wird so interpretiert, also wenn es sehr heiß ist, dann beginnt man über den Klimawandel zu reden. Mhm. Wenn es sehr kalt ist auch und wenn es gemäßigt ist, dann vergisst man das Thema. Ja. Wir können uns dunkel erinnern, es gab einen sehr kalten, sehr langen, unangenehmen Frühling. Mhm. Wie können Sie Leuten erklären, wie die Zusammenhänge sind tatsächlich zwischen Wetter und Klima und warum ein singuläres Phänomen nichts aussagt über längerfristige oder langfristige Klimaveränderungen?
Ja, ein singuläres Phänomen sagt dann in seiner Häufigkeit, in der Zahl, wie oft es pro Jahr, pro Jahrzehnt, pro Jahrhundert auftritt, ist es ein extrem guter Indikator. Aber sonst nicht, das Wetter ist sind die Phänomene an einem einzelnen Tag in einer einzelnen Stunde. Und da passiert jeden Tag sehr viel. Temperatur steigt von 6 in der Früh bis mittags um 10, 15 Grad an zum Beispiel. Klima heißt dann, sind die Wetterphänomene, sind die einzelnen sehr komplexen Elemente über einen längeren Zeitraum. Über ein Jahr, über WMO definiert es, also eine Klimamittelperiode, als 30 Jahre. Und das ist jetzt nicht nur eine Mitteltemperatur, sondern die Häufigkeit von bestimmten Ereignissen. Wie stark regnet es zum Beispiel mit Nieseln, ganz leicht, so wie heute vormittags in Wien. Wie stark regnet es an den Tagen im Jahr, wo der stärkste Niederschlag fällt. Und dann kann man sagen, aus dieser Änderung der Häufigkeit, dass es bisher passiert, man kann aus den Modellen dann sagen, so wird es weitergehen, 2050, 2100.
Wir haben da Modelle vorbereitet. Wir sehen im historischen Rückblick, dass sich da doch einiges getan hat. Vielleicht kann man die Grafik, die wir vorbereitet haben, einspielen. Können Sie ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir Sie sehen?
Ja, die ist jetzt da. Die Grafik zeigt die Klimatemperaturabweichung im Juni, beginnend vom Jahr 1767 bis 2021. Und wir sehen im allerletzten Bereich, wird es dann ganz deutlich, dass die Temperaturabweichung eigentlich ständig nach oben geht. Wir hätten das eingetaktet so ungefähr ab den 1970er, 1980er Jahren. Ja. Würden Sie das bestätigen?
Absolut richtig. Und man sieht auch eine etwas nicht so warme Phase, das ist in den 40er, 50er Jahren, ja, wo sehr viel Aerosole in die Atmosphäre gekommen sind mit der Industrialisierung nach dem Ersten Weltkrieg. Das hat die Atmosphäre etwas verdunkelt. Und das hat den Anstieg, der durch CO2 jetzt schon ein bisschen gegeben war, hat ihn etwas abgebremst. Und in den letzten 20, 30 Jahren sind die Treibhausgase enorm angestiegen. Wir hatten damals zu Beginn 280 Teile pro Million. Also ganz schwache Konzentration, das ist ganz wenig an und für sich. Und von diesen 280 ist es bis jetzt auf 400 oder 410, sind die letzten Werte, angestiegen. Diese schwache Konzentration von Treibhausgasen macht aber unser Klima zu dem, was es ist. Wenn es keine Treibhausgase gäbe, wäre die Temperatur bei uns im Mittel bei minus 15 Grad. Wir hätten eine Atmosphäre wie auf dem Planeten, wo es extrem kalt ist. Die Treibhausgase bringen uns dieses Klima, das wir als angenehm empfinden. Aber dieser Anstieg von 280 auf 400 oder 410 bringt jetzt nicht nur den mittleren Anstieg der Temperatur, sondern auch Phänomene wie starke Niederschläge.
Trotzdem gibt es Leute, die immer daran erinnern, noch vor 1700 und so weiter gab es Zeiten, wo das Klima auch in eine oder andere Art und Weise extrem war, Eiszeiten etc. Ja. Es gibt ja nicht wenige, die nach wie vor sagen, die These oder die Tatsache von der menschengemachten Klimakrise sei gelogen oder überzogen. Was würden Sie denen antworten?
Dass es immer Klimaänderungen gegeben hat. Ja. Meistens ist dann das zweite Argument, naja, und die Natur hat auch überlebt. Ja. Und absolut richtig. Die Dinosaurier sind an diesem Meteoriteneinschlag höchstwahrscheinlich gestorben und dann an der darauffolgenden Klimaänderung. Wir wissen aber von vielen von diesen Klimaänderungen nicht, was sie tatsächlich bedeutet haben. Erst mit den historischen Dokumenten, ja, mit der Dürre und den Erdbeben, die zum Beispiel in der Bronzezeit passiert sind, ja, wo es extrem große Bevölkerungsbewegungen gegeben hat. Völkerwanderung war auch so eine. Die Hungerperioden, die es gegeben hat, da wissen wir in Irland zum Beispiel, ja, wo mit den Kartoffelproblemen im 19. Jahrhundert, ja, kleine Änderungen in einem Klima, in einem bestimmten Gebiet, bringen enorm große Schäden für Sicherheit, für Ernährungssicherheit für die Menschen. Und davon bleibt in der Geschichtsschreibung oft nur ein bisschen was übrig. Und im Nachhinein haben wir gesagt, ja, die Menschheit als Ganzes hat überlebt. Was es für die Einzelnen bedeutet hat, das sieht man, wenn man Landwirtschaft in Gebieten macht, wo es vor Jahren noch gut möglich war, wo jetzt, wie zum Beispiel im Nahen Osten, in Syrien war so einer dieser Faktoren, ja, über Jahre keine Saat mehr ausgebracht werden konnte, weil es zu trocken war und weil das nicht mehr funktioniert hat. Also auch damals diese früheren Klimawandelereignisse waren massive Ereignisse. Nur wie man es zuerst auf der Grafik gesehen hat, in den letzten Jahren geht es besonders schnell und ist besonders massiv. So schnell, wie es bisher noch nicht gegangen ist.
Ich möchte gleich fortfahren, nämlich wenn wir uns jetzt überlegen, wie es weitergeht. Ja. Sie haben Syrien schon angesprochen. Es gibt ja große Sorge darüber, dass sich diese Klimaerhitzung also dazu führt, dass die Migrationsbewegungen sich noch mal dramatisch verschärfen, dass viele Gegenden der Welt unbewohnbar werden. Welche Thesen haben denn Sie? In welche Richtung wird sich das weiterentwickeln? Und wann wird das vor allem soweit sein?
Naja, wenn eine Wirtschaft zum Großteil von der Landwirtschaft abhängig ist, wenn man im Freien nicht mehr arbeiten kann bei 50 Grad, ja, dann sind die Lebensbedingungen so schlecht, dass natürlich würden wir genauso machen. Man macht sich auf den Weg, wo kann man hingehen, wo ist das möglich und wo kann man auch überleben. Und da stellt sich dann raus, und das zeigt sich bei der Klimaänderung ganz deutlich, ist es eine Verschärfung der sozialen Ungleichheiten, die es überall gibt und wie es immer geben wird. Nur wenn die dann besonders massiv werden, das führt erstens zu einer ethisch nicht mehr vertretbaren Situation und zu einer explosiven Mischung. Und das ist das Problem, das wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor allen Dingen rund um den Mittelmeerraum sicher haben werden. Ja.
Machen die Industrieländer da genug, auch im Sinne der Klimahilfe für Staaten im globalen Süden?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ja. Und die UNFCC, diese United Framework for Climate Adaptation, die Die haben ein Kapitel eröffnet mit dem Warschau-Mechanismus, wo man gesagt hat, Loss and Damage, Verluste und Schadensausgleich. Und der Green Climate Fund ist ja eine Reaktion darauf. Ja. Das hat aber mit den Schäden, die tatsächlich schon entstanden sind und entstanden werden, ist es weit davon entfernt. Ist es weit davon entfernt. Und dort, wo es um Existenzen geht, die nicht mehr in einem bestimmten Gebiet reparierbar sind, ja, da sind finanzielle Kompensationen sind nur ein kleiner Teil der Geschichte. Und darum ist es, glaube ich, gerade für die Industrieländer extrem wichtig, hier bei den bei den Minderungsmaßnahmen wirklich konsequent zu sein und alle Möglichkeiten, aber auch die Chancen zu nutzen, die man hat. Weil die Länder, die am wenigsten emittieren, und darum sind diese Pro-Kopf-Verbrauche von Treibhausgasen so interessant, ja, die Länder sind am stärksten betroffen.
Ich habe eine Nachfrage noch, weil wir bei dem Thema sind. Die G7-Staaten haben ja die Zusage gemacht, die ärmeren Länder mit 100 Milliarden US-Dollar jährlich zu unterstützen. Jetzt sind bisher laut Oxfam nur 39 Milliarden US-Dollar geflossen.
Ist auch die 100 Milliarden sind nur, wenn man es längerfristig betrachtet, ja, sind nur ein Teil von den Schäden, die zu erwarten sind. Die 39 Milliarden pro Jahr sind ein erster Beginn. Und ich glaube, es ist gut, dass es erstens den Mechanismus gibt, dass es den Green Climate Fund gibt. Wie man dort die Entscheidungen treffen wird in den nächsten Jahren, bei den nächsten Sitzungen, wird man sehen. Österreich ist auch dort vertreten. Also, ich glaube, da ist alles zu tun. Und zum einen, um wirklich Mitigation bei uns weiterzubringen, mit technischen Methoden, mit finanziellen Anreizsystemen und dann auch wirklich auch die Kompensation halbwegs zum Funktionieren zu bringen.
Über diese globalen Abkommen, die wir da geschlossen haben, immer wieder geschlossen haben, den Status wollen wir ein bisschen später noch einmal auch vertieft sprechen. Aber ich würde es gern wieder zu unserer Region zurückkommen. Wenn Sie sagen, Sie schauen sich diese Temperaturabweichungen an und sagen, das ist jetzt sozusagen in diese Richtung wird es weitergehen, das ist quasi unumkehrbar, dann stellt man sich schon die Frage, hier bei uns in Österreich, wir sind ein Alpenland, wir sind ein Tourismusland, wir setzen sie auf den Wintertourismus, was bedeutet das auch für die heimische Wirtschaft, wenn es so weitergeht und wir nicht gegenlenken? Kurz gefragt, müssen wir uns auf Winter ohne Schnee einstellen unter Umständen?
Es kommt auf die Höhenlage drauf an. Die Niederschlagsprognosen der Modelle langfristig, die zeigen im Alpenraum südlich davon mehr Trockenheit, nördlich davon sogar etwas mehr Feuchte. Und wir sind wahrscheinlich in den meisten Jahren einmal hier, einmal dort. Ja. In der Summe zeigt sich aber, dass Trockenperioden länger andauern werden. Und das kommt daher, weil blockierende Wetterlagen, wo es wochenlang regnet oder wochenlang die Sonne scheint, die werden etwas häufiger werden. Gibt es jetzt schon, hat es immer schon gegeben, aber die Häufigkeit macht dann sehr viel aus, wie lange dauert eine Dürreperiode und wie stark wirkt sich das auf die Landwirtschaft aus. Der Hintergrund ist der Temperaturgradient, also einer der Haupthintergründe, ist der Temperaturgradient zwischen den tropischen Zonen und den Polarzonen. Es ist im Norden wesentlich wärmer geworden als in den südlichen Breiten. Und dieser geringere Gradient führt dazu, dass der Jetstream, der sehr vieles von den Wetterphänomenen steuert und der normalerweise so in Wellenbewegungen sich von West nach Ost fortpflanzt, dass er zum einen stärker meandriert, also weiter rauf geht und weiter runter kommt, aber auch gleichzeitig sich nur mehr dann ganz langsam weiter bewegt. Und das heißt eben, eine Wetterlage bleibt gleich, das kann über dem Atlantik sein, diese trockene Phase, dann ist es bei uns nass oder das kann über dem europäischen Kontinent sein. Wenn wir es 2003 zum Beispiel ganz massiv gehabt haben, wo es dann wochenlang ein Hochdruckgebiet war. Und das ist dann für die Landwirtschaft nicht extrem schlecht.
Ist das zum Beispiel diese Hitzekuppel, über die wir jetzt gerade immer wieder gelesen haben in Kanada, ist das so,
das ist so ein Phänomen?
Ein Phänomen, ja. dass eine Wetterlage einfach über einer Region bleibt und sich nicht bewegt.
Und sich nicht bewegt und gleichzeitig von Süden sehr trockene Luft herangeführt wird. Und der Boden sich sehr stark erwärmt und sämtliche Feuchtigkeit, die im Boden vorhanden ist, wird aus dem Boden rausgesaugt. Und dann trocknet natürlich alles aus und geht es so weit, dass wenn es häufiger auftritt, das bis zum Grundwasser runter ein Riesenproblem ist.
Wäre sowas wie eine Hitzekuppel eigentlich in Österreich auch denkbar?
Naja, sicher. Es hat einzelne Jahre gegeben, wo es eben sehr lange schon blockiert hat. Und das nimmt man an, wird in Zukunft etwas häufiger werden. Und darum ist Ihre Frage nach den wirtschaftlichen Auswirkungen. Das ist für die Landwirtschaft ein Riesenproblem. Dann in den Sommermonaten, wenn die Feuchtigkeit nicht mehr ausreicht. Und wenn man kann natürlich bewässern. In Österreich sind die Reserven vorhanden. Aber man kann nicht bis zum Ad infinitum bewässern. Auch da gibt es Grenzen. Und das andere Problem ist dann für alle Sektoren der Wirtschaft, ist, dass wenn diese diese Hitzephasen enden, dann ist im Boden extrem viel Wärme gespeichert. Und wenn dann kühlere Luft dazukommt, dann ist diese Mischung oder diese Kombination aus heißem Boden und feuchte Luft, die meistens aus dem Mittelmeerraum bei uns herangeführt wird, und kühlere Luft in höheren Schichten, das ist extrem explosive Mischung. Und das hat bisher schon dazu geführt, dass an den 7 Tagen im Jahr, wo die stärksten Niederschläge fallen, in den Sommermonaten die Intensität von diesen Tagesniederschlägen um 30% gestiegen ist. Und das sind Tage, wo 100 mm pro Tag fallen zum Beispiel, und das sind dann 130. Und wenn in Zukunft 140, 150 Millimeter oder Liter pro Quadratmeter sein. Und das ist natürlich für sämtliche Infrastrukturen eine extreme Belastung, weil das führt zu kleinräumigen Überschwemmungen. Das sind meistens so konvektive Ereignisse, die sich auf einzelne Punkte konzentrieren. Zu kleinräumigen Überschwemmungen, zur Überlastung der Kanalsysteme, zu Muren, zu Landrutschen und alles, was damit verbunden ist.
Jetzt ist die Frage, was tut man jetzt mit dieser Information? Das eine ist natürlich wahrscheinlich, dass sich der Mensch in gewisser Weise anpassen muss, von dem, wie er baut und so weiter. Aber natürlich ist die Frage, wie verhindern wir einen weiteren Anstieg? Es ist oftmals von den Kipppunkten die Rede gewesen. Wo sehen denn Sie den Kipppunkt und wie weit sind wir davon entfernt?
Die Kipppunkte ist eine sehr komplexe Frage. Wie viel Eis schmilzt im Nordmeer weg und bietet dann der Sonne eine wesentlich dunklere Wasseroberfläche, wo die Wärme absorbiert wird und nicht wie vom Eis reflektiert wird? Wie viel Methan wird in den nördlichen Breiten aus dem Boden frei? Methan ist wesentlich 15 Mal wirksamer als Klimatreibhausgas, als CO2 zum Beispiel. Und bleibt dann zwar nicht so lange wie das CO2 in der Atmosphäre, aber bleibt dann doch einige Jahre in der Atmosphäre. Und wo geht es, mit welcher Geschwindigkeit und wie sehr rasch? Und man hat den Eindruck, dass wir uns sehr an diese Kipppunkte schon heranbewegt haben und knapp davor sind, wo es dann nicht mehr zurückgeht. Und trotzdem ist es extrem notwendig, dass man sämtliche Mitigations-, also Minderungsmaßnahmen, möglichst rasch jetzt wahrnimmt, in den nächsten Monaten und Jahren, weil je mehr die Atmosphäre mit CO2 angereichert wird und mit anderen Treibhausgassen, desto schwieriger wird es, das herauszunehmen. Viele träumen davon, dass man mit CO2-Sequestrierung, das, was man gestern hineingeblasen hat, morgen mit extrem viel Aufwand wieder rausholt und in den Boden, in Bergwerke rein verpresst. Das ist so, wie wenn ich glaube, ein Perpetuum mobile ist eine effiziente Art, mit Energie umzugehen. Weil die Verbrennung, die Oxidation von Kohlenstoffen, die bringt die Energie. Und dann möchte ich das Ganze wieder rein in den Sack und unten im Keller verstecken. Also
die Speichervariante ist die eine Idee, und die andere ist ja noch ein bisschen exorbitanter. Es gibt ja auch im Sinne des Climate Engineerings Träume oder Vorstellungen von Exit-Strategien, wo man sich dann vielleicht spart, auf der anderen Seite was zu tun. Die Idee gibt es, Sulfat in die Stratosphäre zu sprühen und die Reflexionsfähigkeit quasi zu vergrößern, einen Spiegel, mit dem man quasi die Erdatmosphäre kühlen könnte. Was halten Sie denn von solchen Visionen?
Also Vision. Nur, das ist ein künstlicher Vulkan, und die Vulkane haben ja sehr effizient gezeigt, wie ein Pinatubo zum Beispiel, Krakatau, wie ein Vulkan in der Lage ist, Aerosolteilchen, aber auch Sulfate in die Stratosphäre einzubringen, wo die Durchmischung dann nicht mehr so groß ist, getrennt von der Troposphäre, wo es dann sehr lange oben bleibt und wo zum Beispiel im 19. Jahrhundert diese ganz kleine Eiszeit, die es gab zur Mitte des 19. Jahrhunderts, die ist durch Vulkane zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit verursacht worden. Ist eine künstliche Art, die Atmosphäre abzukühlen. Nur, wenn ich gleichzeitig immer mehr Energie reinstecke, indem ich die Treibhausgase in die Atmosphäre reinblase, und oben drüber mache ich diesen Schutzschirm, dann bewege ich mich in ein immer heikleres, fast nicht Gleichgewicht zwischen dem, was man oben abschattet und was man unten dann den Ofen weiter aufdreht. Und es ist sicher keine stabile Art, damit umzugehen. Erster Faktor. Und der zweite ist, dass was es für die Zirkulation bedeutet und was es für die atmosphärische Zirkulation ist, ein relativ komplexes Gebilde. Das weiß man viel zu wenig, was es dann für Extremwetterereignisse bedeuten würde. Hier Energie rein, oben ein bisschen abschatten. Also ich halte es für extrem gefährlich.
Also einen Sonnenschirm über den Planeten, das wird nicht die Lösung sein. Sie beobachten ja als Meteorologe schon seit vielen Jahrzehnten die Diskussion rund um den Klimawandel und auch um den Klimaschutz. Wie viel ist notwendig, wie viel ist machbar? Aber würden Sie sagen, haben die Meteorologen da möglicherweise auch zu spät zu warnen begonnen, oder waren die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zu zurückhaltend?
ist durchaus was dran. Da ist durchaus was dran. Ich weiß aus eigener Erfahrung noch, wie ich studiert habe und die ersten Modelle kamen raus damals, das war in den 70er Jahren. Ja. Und da gab es vorher gerade vom Flon, hat der Wissenschaftler geheißen, er hat aus irgendwelchen Gründen eine Eiszeit prognostiziert. Also aus dieser Abkühlung, die wir zuerst gesehen haben, einfach war eine sehr simple Extrapolation der momentanen Verhältnisse, ohne jetzt den Hintergrund zu kennen. Und das hat natürlich die Reputation der Meteorologie damals nicht gerade gefördert. Und dann sind Meteorologen nicht extrem vorsichtig und sehr, sehr konservativ, könnte man sagen. Man schaut, was passiert mit den Messreihen, zeigt sich das wirklich. Und gerade seltene Ereignisse zum Beispiel, die müssen dann über einen sehr langen Zeitraum gleichmäßig auftreten, dass man sagt, ja, so ist es. Beziehungsweise gezielt häufig auftreten und sagt, das ist ein massiver Trend. Und da war man von den Beobachtungen her, hat man damals in den 70er, 80er Jahren noch keine massiven Signale gesehen. Man hat jetzt erst auf diese Grafik gesehen, es ist halt so rauf.
Hätte man sie sehen können oder hat man sie noch nicht getraut, sie zu erkennen?
In den Beobachtungen nicht, in den Modellen hat man es gesehen. Nur die ersten Modelle waren noch auf etwas wackeligen Beinen. Sie waren zwar von der Aussage jetzt im Nachhinein, weiß man es, absolut richtig. Heute sind die Modelle um einen Faktor 100 komplexer. Und in den Jahren danach, also diese ersten Modelle von Weatherwald und Manabe, die waren mit einer Verdoppelung CO2, haben die gesagt, plus 2 Grad. Und das war gar nicht so falsch, obwohl es nur sehr simpel aufgesetzt ist. Heute bringt man alles mit rein in diese Modelle und kommt zu besseren Ergebnissen. Und die Meteorologen, die sagen das. Und wenn man sich die IPCC-Reports anschaut, vom ersten Weg, ja, da sind ganz klare Aussagen drinnen. Aber immer mit der Vorsicht, was weiß man vollkommen gesichert, was weiß man heute noch nicht so sicher und was weiß man dann beim nächsten IPCC-Report mit mehr Sicherheit. Ja.
Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen werden auch heute manchmal nicht allzu gern gehört. Da kommen wir jetzt zur globalen Ebene, die gleichzeitig hier in Wien stattgefunden hat. Vor ein paar Tagen hat es den Austrian World Summit gegeben in Wien, eine Initiative von Arnold Schwarzenegger. Viele Leute, große Namen von überall her, nur kein einziger Wissenschaftler, Wissenschaftlerin als Sprecher. Wie haben denn Sie dieses Event empfunden?
Es ist eines der vielen Events, wo man in die richtige Richtung geht. Und ich muss jetzt nicht jedes Mal als Wissenschaftler dabei sein, weil die Berichte liegen vor. Die Berichte liegen vor und die sprechen eine eindeutige Sprache. Aber darf ich vielleicht zuerst noch zum anderen Thema zurückkommen, zu Ihrer Frage. Ja? Sind die Wissenschaftler zu vorsichtig? Die Wissenschaftler sind vielleicht zu seriös. Ja? Und als Wissenschaftler sagt man ungern, ich habe ein Gefühl, das ist so und so. Und meine Beweislage ist jetzt nicht 100%, sondern nur 95 oder 98%, was an und für sich extrem viel ist. Ja? Auf der anderen Seite sitzen aber Leute mit einem gezielten Interesse, das ich selbst persönlich sehr gut verstehen kann. Und die Fossilindustrie, also die Ölindustrie, die setzt im Jahr 700 Milliarden um. Und die sitzt auf einer Reserve von Ölvorräten, wie man das jetzt sagt, wie viel ist im Sand drinnen und. Ja. Das sind 27 Trillionen Euro. Das ist extrem viel Geld. Und das kann man jetzt entweder drinnen lassen, ja, oder man kann es rasch fördern und wirtschaftlich umsetzen. Und natürlich haben die einen Grund zu sagen, naja, das wird schon nicht so sein. Die machen das aber extrem professionell, extrem gezielt und haben auch Wissenschaft, die kommen meistens nicht aus der Meteorologie, aus der Klimatologie, sondern die kommen aus so Randbereichen und sagen, ja, ganz sicher ist es doch nicht. Ja. Und dann kommen die Medien und sagen, naja, der eine Wissenschaftler sagt dieses, der andere sagt jenes. Ja. Und an diesem Wechselspiel zwischen seriöser Wissenschaft und gezielter Interessensvertretung, da geht die Wissenschaft dann oft etwas verloren. Ja, und die Medien natürlich, ORF natürlich ausgenommen, ja, aber die Medien haben da sehr mitgespielt in vielen Dingen. Es hat Meinung hier, Meinung dort. Und eine Diskussion ist nur interessant, wenn jemand sagt, es gibt keine Klimaänderung. Ja. Das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Also.
Aber Sie sagen, das Summit zum Beispiel, das ja auch medial durchaus Aufmerksamkeit natürlich hat, nicht ja. nur wegen des Herrn Schwarzenegger, ist etwas, was zumindest eine Aktion ist,
absolut.
In die richtige Richtung geht.
Absolut, absolut. Ja.
Weil wir haben uns ja schon über viele Jahrzehnte immer wieder als Weltgemeinschaft auf Klimaziele versucht zu einigen. Nur ein paar Stichworte, Kyoto-Ziele, da ist es darum gegangen, dass sich die Industriestaaten einmal verpflichtet haben, Treibhausgasausstoß zu reduzieren. Da gab es Verpflichtungen, nicht alle Länder haben es geschafft, die wenigsten in Wahrheit. Österreich hat auch 600 Millionen Euro Strafe gezahlt, weil wir unsere Ziele nicht erreicht haben. Worüber wir jetzt reden, sind die Paris-Ziele 2015 beschlossen. Da geht es darum, dass man versuchen möchte, die menschengemachte Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Ziel ist 1,5 Grad. Jetzt stellt man sich die Frage, 1,5 Grad, 2 Grad, wie groß ist da der Unterschied? Was macht denn 0,5 Grad für Unterschied in der Auswirkung aus der Sicht des Meteorologen?
Ja. Das Problem mit diesen 1,5 und 2, die sind absolut richtig, wenn man es global mittelt und zusammenfasst. Es erzählt aber nicht die Geschichte von den Extremereignissen. Und zwischen 1,5 und 2 Grad ist an der Zahl der Extremereignisse und an den Schäden, die die verursachten, ein Riesenunterschied. Man kann natürlich nicht auf eine Ziffer alle Extremereignisse jetzt reduzieren. Aber ich glaube, man sollte alles unternehmen, um dorthin zu kommen. Nur das andere Problem ist das Wort Ziel. Ja, das nimmt man sehr leicht in den Mund und man spricht von 2030, 2050 und spricht weniger vom heute, morgen, dieses Jahr, nächstes Jahr. Ja, und daran schwindelt man sich halt immer ein bisschen an dem vorbei, was man tun sollte. Weil eine Ziffer, die ist die letzte Woche in Nature rausgekommen, ja, das waren die globalen Emissionen im 20er Jahr, 2020, wo wir durch Covid sind wir alle zu Hause gesessen und man hat sich den Eindruck gehabt, dass das Leben stellt sich vollkommen um. Ja, die Reduktion der Emissionen war -6,4% global. Ja, das, was man bräuchte, um unter 1,5 zu bleiben bis zum Jahr 2030, sind 7,6 jedes Jahr. Sprich, man kann sich vorstellen, welche Maßnahmen, wie massiv die Maßnahmen sein müssen, um zu diesen Zielen hinzukommen. Und darum ist es, wenn man sagt, Ziel 2030, 2050, absolut richtig. Aber das jetzt richtig rasch umzusetzen, glaube ich, das ist die Herausforderung.
Das zeigt aber auch, dass man das nicht ad infinitum weitermachen kann auf diese Art und Weise. Also man muss schon in der Industrie und in allem möglichen, in der Mobilität ganz viel umstellen. Ja. Also nur verzichten und daheim bleiben wird es nicht sein. Jetzt hat ja Europa sozusagen einen Green Deal beschlossen. Bis 2050 will man klimaneutral sein. Man will Vorreiter sein, Vorbild für die Welt. Die Welt wird aber wahrscheinlich nur nachziehen und mitziehen, wenn es Europa schafft, hier sozusagen Klimaschutz wahrscheinlich auch mit einer gewissen Form von Wirtschaftswachstum auch weiterhin in Einklang zu bringen, sonst wird es andere Leute, wird es China geben oder Amerika, die sagen, das machen wir nicht. Ist das möglich aus Ihrer Sicht?
Absolut. Und ich glaube, die letzten Jahre haben schon gezeigt, man war zwar nur sehr langsam auf einer sich senkenden Kurve unterwegs, aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass Wirtschaftswachstum möglich ist, ohne die Emissionen weiter zu steigern. Und dieser Pfad, glaube ich, ist fortzusetzen, ist sowohl beim amerikanischen Green New Deal von Ocasio-Cortez, als auch bei uns im Green Deal, der geplant ist, der geht genau in diese Richtung, dass man sagt, welche Methoden von Energiegewinnung sind klimaneutral und welche senken, wir haben zuerst lang gesprochen über Sulfat in der Stratosphäre, aber es gibt auch Klimasenken, wo Österreich was beitragen kann, zwar jetzt nicht weiß Gott wie viel, aber doch ein bisschen was, mit Wald, Forstwirtschaft und extrem gut durchdachter Nutzung von Holz, auch dann als Baumaterial zum Beispiel, wo es aus der Atmosphäre CO2 rausgenommen wird und dann jahrzehntelang, jahrhundertelang in fester Form
Bäume CO2 absorbieren.
Tonnenweise pro Baum.
Ja. Wenn das Holz als Grundstoff gebraucht wird und nicht verbrannt wird, bleibt das CO2 richtig, ja sozusagen damit gebunden. Das gebunden, ist mit den Senken gemeint. Ja.
Und das ist wesentlich eleganter, als das in den Boden rein zu verpressen und zu hoffen, dass das dann nicht doch wieder rauskommt. Das ist ein Beispiel und sonst gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen, die natürlich jetzt in der Diskussion oft daran scheitern, dass jeder Sektor sagt, naja, ihr müsst zuerst beginnen. Ja, da ist es etwas schwierig, wirklich einen Konsens zu finden, aber das sind die ordnungspolitischen Maßnahmen, glaube ich, extrem wichtig, die jetzt alles möglichst gleichmäßig dann befassen.
Eine Nachfrage noch zu Europa. Da gibt es ja jetzt auch den Next Generation EU-Aufbauplan und den 7-Jahres-Haushalt, da wird ein gewisser Teil, ein Drittel, glaube ich, davon auch in den Green Deal fließen. Aber ist das ausreichend aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, es ist ein extrem richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja. Das andere ist, wo der Europäische Rat in den Schlussfolgerungen schon davon gesprochen hat, dass man Importzölle hat für CO2. Import, also indirekte Import, weil wir Stahl importieren, gewisse eine extrem wichtige Maßnahme, um die Wirtschaft zu motivieren, hier zu bleiben, hier die Arbeitsplätze zu sichern und nicht in die Ukraine zu gehen, weil man dort weiter emittieren kann und wir gemeinsam dann durch diese Emissionen betroffen sind. Und diese Importzölle zusammen mit den Maßnahmen, wie Sie gerade gesagt haben, das ist das, was es braucht in den nächsten Jahren.
Ein Reizthema in der ganzen Debatte ist das Fliegen, obwohl es eigentlich, sag ich mal, vom Prozentsatz her nicht allzu viel ausmacht. Jetzt, bevor wir auf die Diskussion kommen noch, aber warum ist aus Ihrer Sicht als Meteorologe eigentlich das Fliegen ein besonderes Problem?
ich habe nicht gesagt, dass es ein besonderes Problem ist. Ja. Und für mich ist es eines der vielen Punkte, wo man sich fragen muss, brauche ich es wirklich jetzt für mich persönlich als Lebensstil? Ja. Ich muss selber zugeben, bin viel geflogen, beruflich. Ja. Jetzt während der Lockdown-Phase haben wir festgestellt, in diesen internationalen Gremien, wo wir ständig aktiv sind mit dem Kollegen aus Vanuatu zum Beispiel. Ja. Früher haben wir uns in Genf getroffen, alle 2 Jahre. Jetzt telefonieren wir mit WhatsApp 3-mal in der Woche. Und es geht auch. Ja, es ist zwar technisch oft ein bisschen heikel, schlechte Verbindung und, aber man kommt auch so zusammen. Und weil es billig ist, in diese Seychellen zu fliegen für eine Woche, sicher vielen Leuten gefällt das. Ja. Ich brauche es nicht unbedingt. Und ich glaube, wenn man den Lebensstil allgemein, wenn man das etwas umstellt und sagt, man genießt einen Urlaub, macht ihn länger, ja, reist mit der Bahn, wenn es möglich ist. Und wenn die Bahn entsprechende Infrastrukturen bereitstellt, mit Schlafweg und, dann zeigt sich über vielen Fällen, dass die Lebensqualität letztendlich steigt.
Aber billig ist ja der Flug auf diese Seychellen auch deshalb nur, weil in Wahrheit ja nicht alle Kosten abgebildet sind.
Richtig.
Weil Kerosin zum Beispiel nicht besteuert ist, aber das ist ja nur das eine, dass auch die CO2-Ausstoß in keiner Weise sozusagen beziffert ist. Ja. Insofern ist das, wenn Sie jetzt sagen, wir sollen ein bisschen bewusster die Ressourcen, die wir haben, verwenden, ist das ein Weg, wie wir doch noch die Kurve kriegen können?
Absolut. Absolut, und da kann jeder etwas beitragen. Da muss man sich selber an der Nase nehmen. Ich habe ein Auto zum Beispiel, ja, schon seit zig Jahren das Gleiche. Aber ich fahre nur ganz wenig damit. Ich fahre mit dem Fahrrad in der Stadt, weil ich in Wien alles sehr gut mit dem Fahrrad machen kann. Aber trotzdem, Auto bindet sehr viel graue Energie. Und mit dem nächsten werde ich sicher, mit diesen Elektroautos, die man sich teilt, die man einfach mit der Karte das aufmacht, wird man Platz sparen in der Stadt. Ja, man wird sich anders bewegen. Und ich glaube, diese Möglichkeiten, die gibt es und die muss man nutzen. Es ist natürlich, ist immer schwieriger, wenn der Meteorologe gute Ratschläge gibt. Ja, das ist, in der Rolle sieht man sich selber nicht sehr gerne, weil das muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube, es sollte aber jeder an seine Kinder und Enkelkinder denken und sagen, die Kinder, die jetzt geboren werden, im Jahr 2050 sind die 30 Jahre und sind dann wieder Mütter und Väter. Welche Bedingungen haben die dann?
Da kommen wir dann noch drauf.
Okay. Da wollen wir heute auch noch drüber sprechen. Aber wenn Sie jetzt gesagt haben, das mit dem Fliegen, das sollte man sich überlegen. Es steht jetzt auch immer wieder im Raum ein Verbot von Kurzstreckenflügen. In Deutschland wird jetzt darüber diskutiert, auch in Österreich. Ja. Plant die Umweltministerin Gewessler zumindest ein Verbot ab 2028? Ich stelle mir auf die Frage, ein Kurzstreckenflug. Flüge in Österreich ist jetzt vielleicht nicht das Riesenproblem im Vergleich zu Deutschland, aber es ist zumindest einmal eine klare Ansage. Und da gibt es durchaus auch weitere Konsequenzen, auch mit in Richtung Ausbau des Bahnverkehrs. Es ist die Mobilität ein sehr, sehr emotionales Thema. Hat man den Eindruck, würden Sie es bestätigen?
Absolut, absolut, weil Mobilität heißt Freiheit. Und wenn man die Geschichte des Menschen trägt, jeder ein bisschen mit sich. Und früher war das Reisen absoluter Luxus. Heute kann jeder reisen, so viel er möchte, mit relativ geringen finanziellen Mitteln. Und diese Freiheit muss man möglichst weit erhalten. Die Frage ist nur, mit wie viel Kosten, tatsächlichen Kosten für die Umwelt, ist es dann verbunden. Und wenn die Bahn entsprechend ausgebaut wird, wenn die Energie für die Bahn aus entsprechend erneuerbaren Quellen kommt und wenn das Reisen mit der Bahn so angenehm ist, wie es in Österreich ist, ja, dann ist es absolut richtig, dass man auch ordnungspolitische Maßnahmen trifft und sagt, das muss nicht sein, dass man kleine Strecken fliegt. Ich verstehe auch natürlich die Betreiber der Flughäfen, die sagen, es ist nur eine Anbindung von Graz nach dann weiter nach New York oder sonst wohin. Ich verstehe deren Argumente auch auf der anderen Seite, aber je besser das Angebot der Bahn ist, desto mehr wird es genutzt werden.
Es gibt aber doch irgendwie radikalere Positionen. Der Philosoph Bernward Gesang hat einmal im Juni 2020 in der Furche gesagt, dass man eigentlich Branchen wie Luftfahrt, die nicht zukunftsfähig sind, denen keine Hilfszahlungen geben sollte. Gleichzeitig zeigt sich ja, dass das mit dem nachhaltigen Fliegen noch relativ lang dauert. Kann man sagen, dass das grünes Fliegen sozusagen irgendwann möglich ist? Oder sagen Sie, man muss sich eigentlich dann irgendwann einmal zumindest im Kleinen von dem verabschieden?
Es gibt jetzt schon Elektroflugzeuge. Es gibt die ersten Prototypen, ich glaube, slowenische Firma ist das, die das macht und die in England eine Zertifizierung erreicht haben und relativ wenig Sprit brauchen, also wenig Energie brauchen. Also es gibt technische Möglichkeiten und darum, ich würde jetzt nicht alles auf die Luftfahrt fokussieren, ich würde eher sagen, es muss eine Kostenwahrheit geben. Und dann ist natürlich eine Mehrwertsteuer auf die Bahn und keine Kerosinsteuer, hat nichts mit Kostenwahrheit zu tun. Und die Kostenwahrheit muss mit den Konsequenzen verbunden sein, dass man die richtigen Lösungen für die einzelnen Sparten und Sektoren findet.
wenn wir schon beim Thema Mobilität sind und Reisen sind. Ein großes Thema in den letzten Tagen war auch die Diskussion rund um den Lobautunnel in Wien. Die Umweltministerin Gewessler hat angekündigt, dass sie diesen Bau jetzt prüfen lassen möchte, wie im Übrigen auch alle anderen Bauvorhaben der ASFINAG. Beim Lobautunnel geht es darum, dass das ein Tunnel ist, der unter einen Umweltschutz, unter ein Naturschutzgebiet führen soll, ein Teil einer Autobahn, die rund um Wien führen soll und die sehr belastete Südosttangente entlasten soll. Das ist ein Plan, den gibt es schon ganz lang und der war eigentlich auch schon auf Schiene, könnte man sagen. Und die Umweltministerin Gewessler hat jetzt gesagt, da schauen wir noch einmal genauer hin. Die Aufregung ist immens von allen möglichen Seiten. Es gibt auch Zustimmung, logischerweise. Aber wie heikel ist dieses Thema Autofahren in der Stadt grundsätzlich?
Es ist von der Emission her, es ist ein Element, dass man weitere Emissionen in die Luft reinbringt durch den Verkehr. Die halt dann ein 0,01%, aber es kommt ein 0,01% zum anderen dazu, wo sich dann Treibhausgase akkumulieren. Ich bin jetzt als Meteorologe, was Mobilität betrifft, jetzt nicht als Super-Experte, ehrlich gesagt, sondern eher als Bürger, als Betroffener. Ja? Und ich habe den Luxus, ich lebe in der Nähe von meinem Arbeitsplatz. Ja? Und fahre jeden Tag mit dem Radl 10 Minuten, bin im Büro, oder war im Büro, jetzt kann ich mir das ersparen. Es gibt aber viele Kollegen, die pendeln vom Burgenland rein. Die sind natürlich in einer ganz anderen Situation. Und jetzt der mit dem Radl ins Büro fährt, gibt ihm andere gute Tipps. Also der sagt, naja, dann nicht so schlimm, wenn du im Stau stehst. Ja. Das ist nicht die richtige Argumentation. Umgekehrt, der Professor Knoflach hat schon absolut recht, je besser die Verkehrsverbindungen sind, je bequemer das wird, mit dem Auto von A nach B zu fahren, desto mehr wird das wahrgenommen. Und neue Autobahnen ziehen automatisch Verkehr an. Ich glaube, wenn man jetzt, ich finde es absolut richtig, dass man sich das noch einmal gut überlegt, wie man es macht, ja, und was man hier machen möchte und sagt, was gibt es auch sonst für Möglichkeiten und kommen wieder zurück auf das Homeoffice, ja, dass Pendeln nicht mehr so häufig notwendig sein wird. Natürlich braucht es andere Transporte auf der Straße, die man nur auf der Straße machen kann, weil die Verkehrsanbindung auf der Schiene nicht funktioniert. Aber wie gesagt, man versucht sehr viele Maßnahmen ordnungspolitische Art zu treffen, um Verkehr auf der Straße zu reduzieren, dann kann man sich überlegen, braucht es diesen neuen Abschnitt, der sicher Verkehr anziehen wird, braucht es ihn tatsächlich.
Sehe ich das richtig? Sie begrüßen die Weisung von der Infrastrukturministerin?
Ich finde es gut, darüber nachzudenken, ja, und zu sagen, was sind die komplexen Auswirkungen, was sind die Möglichkeiten, die man hat. Und dann ist es ja nicht Sache der Ministerin zu entscheiden, wie man weiter dann vorgeht.
Eine Folgewirkung vom Autobahnbau ist ja auch die weitere Versiegelung. Jetzt sind wir ja in Österreich hier Europameister. Ja. Wir sind relativ gut darin, Boden zuzubetonieren. Das Ziel im Regierungsprogramm wären gewesen 2,5 Hektar pro Tag. De facto sind es 11,5 Hektar. Was sind denn jetzt wiederum aus Ihrer Sicht als Meteorologe die Folgen von dem?
Wasser versickert nicht im Boden, wird dort gespeichert, sondern fließt an der Oberfläche ab und verhält sich hydrologisch in einer ganz anderen Art und Weise. Und bringt, also die Versiegelung bringt dann kleinräumige Überschwemmungen, oder was ist, bringt aber auch Hitze. Und das ist, wenn man das untersucht, zwischen einem großen Parkplatz, 10.000 Quadratmeter, Temperaturen plus 10 Grad an einem heißen Sommertag im Vergleich zu einem Grünland. Also die Versiegelung in Österreich ist ein Riesenproblem, das man nicht richtig angegriffen hat. Seit 1945 sind in Österreich Flächen versiegelt worden, das entspricht Oberösterreich. War früher grün, war landwirtschaftlich nutzbar, ist jetzt Asphalt oder Beton, ist versiegelt. Es wäre extrem wichtig, hier konsequent zu sein und zu sagen, was gibt es an Leerbestand in den Städten? Was gibt es an Leerbestand, der mit wiederum ordnungspolitischen Maßnahmen anders genutzt werden könnte, mit Anreizsystemen, dass man wirklich hier verdichtet und Grünland behält, wo man es hat. Es wäre extrem wichtig, hier mit Kommunalsteuer zum Beispiel, ja, das nicht den Gemeinden zukommen zu lassen, sondern dem Bund und das mit Finanzausgleich, dann mit Umweltschutz verbundenen Bedingungen an die Gemeinden zu geben. Steuerungsmaßnahmen zu haben, dass man darf nicht die Ortskerne entvölkern und draußen diese Shoppingcenter bauen. Ja, das sehen wir in Österreich, wenn man sich Bayern anschaut, ich war so lange in Salzburg, ja, und man ist mit dem Radl rübergefahren nach Bayern, kleine Dörfer, alles grün und bei uns große Dörfer und draußen noch einmal Shoppingcenter. Ja, das ist eine Entwicklung, die absolut sinnlos ist.
konzentriert ist die Bodenversiegelung natürlich in der Stadt. Ja, und da haben wir jetzt natürlich durch die heißen Sommer eine besondere Situation erlebt. Also diese Hitzeinseln, die Situation, dass man eigentlich nicht mehr weiß, wie man schlafen soll, es kühlt nicht ab in der Nacht. Was wird genug getan, um die Hitze raus aus der Stadt zu bringen?
Es ist nicht leicht, aber und es könnte mehr getan werden. Die simpelste Lösung ist, jeder steckt sich eine Klimaanlage ans Fenster und macht es drinnen kühl, draußen noch einmal wärmer. Weil die haben einen Effizienzgrad, dass es draußen doppelt so warm wird, wie es drinnen kühl wird. Intelligente Lösung ist, das hat der Norbert Meyer zum Beispiel gemacht bei dem MG22-Projekt, mit Kühlung aus dem Boden heraus. Im Winter Wärme aus dem Boden, im Sommer Kühlung aus dem Boden, in die Wände, in die Decke rein. Und ich bin selber dort gewesen, habe mir das angeschaut, an einem heißen Tag über 30 Grad, drinnen angenehm. Es war natürlich nicht so kühl wie in einer Wohnung, wo eine Klimaanlage läuft mit 18 Grad und wo eine eiskalte Luft ins Gesicht bläst. Es ist angenehm kühl wie in einem Wald zum Beispiel. Solche Systeme mehr zu fördern, in den Baunormen zu verankern, ist meiner Meinung nach die eleganteste Art, mit der Energie geschickt umzugehen. Die Wärme, die im Boden ist, zu nehmen, mit einem Faktor, der 10-mal energieeffizienter ist, als wenn ich sonst Heizung produziere. Ich brauche eine Wärmepumpe und im Sommer Kühlung. Und dann natürlich die anderen Maßnahmen, das ist Beschattung mit Bäumen, das ist Verdunstung von Wasserflächen, wie es jetzt schon sehr viel in Wien gemacht wird. Das ist auf den Flächen nach oben hin weiße Flächen, dass Strahlung reflektiert wird, beziehungsweise Solarsysteme haben wesentlich geringere Oberflächentemperaturen als rote Ziegeldächer. Wenn man als Meteorologe hinschaut und sagt, das ist schwarz, dann nehme ich an, das hat 45 Grad, wenn die Lufttemperatur 30 Grad ist. Die Oberflächentemperatur der Paneele ist nur geringfügig höher als die Lufttemperatur, weil die Wärme abgeführt wird.
Sie haben jetzt sehr viele technische Möglichkeiten angeführt. Tatsache ist aber trotzdem, dass es erst vor kurzem einen Bericht gegeben hat, wonach also nicht nur bis 2019 in Österreich noch Ölheizungen gefördert worden sind, sondern 2020 noch jede zweite in Österreich verkaufte Heizung auf Basis fossiler Energie gearbeitet hat. Und die haben ja eine Laufzeit von, keine Ahnung, 20 Jahren. Und bis 2040 wollen wir klimaneutral sein. Wie kann das sein, dass das jetzt noch möglich war? Und hätte man da nicht viel früher entschlossener einschreiten müssen?
Hätte, ja. Nun, das nutzt nichts. Das hätte nutzt nichts. Natürlich hätte man das damals machen sollen. Muss schauen, dass man jetzt möglichst rasch daraus rauskommt. Und darum ist eben die Altbestandsanierung hier geschickt zu isolieren für die Wintermonate. Und dort, wo es möglich ist, eben Bauteilaktivierung bei den Neubauten zum Beispiel zum Standard zu machen. Das sind die Möglichkeiten, die man hat. Man wird sicher nicht die Fehler der Vergangenheit jetzt in kurzer Zeit aufholen können.
Aber ein Heizsystem zu verändern oder zu tauschen kostet Geld. Und da sind wir auch beim Thema der sozialen Verträglichkeit von diesen Maßnahmen. Wie kann man den Menschen, die sich das eigentlich nicht leisten können, unterstützen, diese Transformation trotzdem mitzumachen? Also was müsste hier gemacht werden?
Wenn man die CO2-Bepreisung einführt, so wie es jetzt auf EU-Ebene gedacht ist und auch in Österreich umgesetzt werden soll, wenn man die Importzölle für CO2-Belastungen, die über Produkte vom Ausland zu uns kommen, dann sind Mittel vorhanden, dass man einen sozialen Ausgleich machen könnte. Und man sagt, es ist in unserem allgemeinen Interesse als Mitigationsmaßnahme, dass eine Ölheizung, auch wenn sie jetzt 5 Jahre alt ist, dass die getauscht wird gegen ein anderes System, das klimaneutral ist. Und man unterstützt es mit den Mitteln, die man aus zusätzlichen Steuereinnahmen hat. Zum Beispiel. Also, wenn man möchte, ist es möglich. In welchem Ausmaß, ich bin jetzt kein Finanzexperte, in welchem Ausmaß man das dann genau macht, ist eine zweite Frage. Aber dass man sagt, man geht in diese Richtung, man schafft den sozialen Ausgleich, man macht eine ökosoziale Steuerreform. Die Konzepte und Ansätze gibt es ja bereits.
Wenn Sie jetzt auch eine Steuerreform angesprochen haben, gibt es auch aus Ihrer Sicht sozusagen Gewinner auf der Seite, wenn wir diese klimaschützenden Maßnahmen, die Sie jetzt gerade alle breit beschrieben haben, welche Möglichkeiten es gibt, da denkt man im ersten Moment immer, wahrscheinlich sehr teuer, wird nicht umsetzbar sein. Gibt es aber auch sozusagen quasi einen Gewinn auf der anderen Seite, den
absolut,
Sie sagen?
Absolut, absolut. Und der hat mit Innovation zu tun, der hat mit richtigen Konzepten zu tun. Ich war zum Beispiel vor 2 Wochen bei der Firma Fronius in Oberösterreich. Die machen diese Gleichrichter für die Solarpaneele. Eine unglaublich geschickte Art, dann den Strom einzuspeisen, möglichst effizient. Das ist eine Firma, die hat klein begonnen. Das sind jetzt fast 6.000 Leute, macht fast 1 Milliarde Umsatz, exportiert in die ganze Welt und schafft Arbeitsplätze und schafft gleichzeitig CO2-Neutralität. Das andere Element ist Kreislaufwirtschaft, dass man sagt, im Gegensatz zur Linearwirtschaft, wo man produziert und möglichst rasch wegschmeißt und dann was Neues kauft, ja, dass man schaut bei den Produkten, was kann schon vom Eigentum her geteilt werden, so mit den Autos, wie ich demnächst machen werde. Ja. Dass man das nicht, jeder hat sein eigenes Objekt, sondern dass man ganz simple Sachen im Haus mit den Haushalten oder in größeren Bereichen zusammennützt. Dass man sie repariert, dass man sie rezykliert, dass man sämtliche Phasen von einem Prozess von der Gestehung bis zum Schluss gut durchdenkt und sagt, dann, wie kann man das möglichst in den Kreislauf einbringen, um nicht produzieren, kaufen, wegschmeißen.
Da kommen wir zu unserem letzten Punkt, nämlich tatsächlich, was jeder und jede Einzelne machen kann. Mhm. Man hat jetzt schon einiges von Ihnen mitgenommen. Die Vorstellung, ich würde mir jetzt ein Haus bauen, wobei das ist wahrscheinlich auch schon eine Entscheidung. Ich würde gut wohnen wollen. Was sollte ich beachten im Sinne auch, dass es mir gut geht und dass es auch der Umwelt und dem Klima gut geht? Soll ich in der Stadt wohnen, soll ich am Land wohnen? Das wäre wahrscheinlich die erste Entscheidung.
Ich liebe das Land, ich liebe die Berge und trotzdem bin ich ein Stadtmensch. Ja. Aber jetzt den Leuten gute Tipps zu geben, möchte man nicht anmaßen. Ja. Aber natürlich ist dann die Fläche ist eine Frage. Ja. Wie viel Fläche hat man pro Nase? Wie ist das Objekt isoliert? Ja, ist es neutral? Ist es sogar, es gibt Aktivhäuser schon, diese Bauteilaktivierung, die ich angesprochen habe, dass das Bewusstsein bei den Leuten da ist für die Möglichkeiten, die es technisch gibt, dass das Bewusstsein da ist für die Kosten kurzfristig, langfristig, ja, dass das Bewusstsein bei der Politik da ist, welche Förderungsmaßnahmen braucht es finanzieller Natur, welche Maßnahmen braucht es rein von den Ö-Normen, von den Baunormen, ja, die auch sehr konservativ sind und es ist nicht so leicht, eine Baunorm zu ändern. Und das muss zusammenpassen. Und ich würde es aber nicht, darum bin ich wieder bei dem gute Ratschläge geben, auf den Einzelnen alleine fokussieren, sondern es braucht wirklich ein gutes Zusammenspiel zwischen der Einzelne, der ein Bewusstsein hat, die Kinder, die so häufig die Eltern sagen, hallo, deine Art mit Energie umzugehen ist nicht sinnvoll, ist nicht verträglich. Die Politik, die darauf reagiert, die Politik nimmt nur das wahr, was am Bewusstsein bei den Leuten vorhanden ist. Die Industrie und die Wirtschaft, die Innovationsmöglichkeiten ausschöpft, die es gibt und da wiederum die Förderungsmaßnahmen, die es jetzt nicht ad infinitum geben soll, aber Anreizsysteme, um das Ganze in eine bestimmte Richtung zu bringen. Das muss gemeinsam zusammenspielen.
Die Industrie fordert oder hätte gern Technologieoffenheit. Das ist jetzt ein neuer Slogan. Ja. Gefällt Ihnen der?
Sicher, ja. Mhm. Die ist, um diese Ziele zu erreichen, ja, jetzt sich nicht vom Technischen her jetzt auf ein System zu fixieren, sondern zu sagen, es gibt mehrere Wege, die auf den Gipfel eines Berges führen.
Es gibt aber Kritiker, die sagen, das ist auch ein Vorwand, um nicht zu viele Regelungen und Verbote zu haben.
Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ja, dann gibt es Freiheiten innerhalb der einen Systeme. Also wieder dieser eine Slowene mit dem Elektroflugzeug. Ja. Ich weiß nicht, ob das die Lösung aller Probleme ist. Aber man hat bei jedem technischen Fortschritt meistens sehr viele verschiedene Systeme ausprobiert, bis man zu einer Lösung gekommen ist, die sich dann durchgesetzt hat und die beste war.
Eine Sache jetzt noch, eine Ergänzung zu diesem Verbot. Das ist ja eine Grundsatzfrage bei diesem Umgang mit dem Klima, nämlich wird unsere Freiheit eingeschränkt? Nicht? Wir hatten ja in der Corona-Zeit die Erfahrung, dass man ganz massiv in Freiheitsrechte eingeschritten ist. Jetzt sagen manche, warum macht man das eigentlich beim Thema Klima nicht so? Andere sagen natürlich mit Recht, ich lasse mir mein Flugzeug nicht verbieten, ich lasse mir mein Reisen nicht verbieten, jetzt nach der harten Zeit will ich das haben. Wie viele Verbote sind sinnvoll und wo sind sie kontraproduktiv, weil sie nur Gegendruck erzeugen? Also, dass man sagt, ich lasse mir doch das nicht vorschreiben, lasse mir nicht mein Leben vermiesen sozusagen und auch mich zu Verzicht üben und zwingen, der nicht freiwillig ist.
Na, Sie sagen, der sagt mit Recht, ich lasse mir den Flug nicht verbieten. Ja? Mhm. Die Frage ist nach dem mit Recht, weil die Freiheit des Einzelnen geht so weit, wo ich den anderen belaste. Und wenn mein Flug auf die Seychellen, ich habe Recht dazu, ja, natürlich auch technisch, finanziell, möglich. Wenn mein Flug und halt ein kleiner, aber doch ein wesentlicher Beitrag ist, dass jemand anders seine Existenz verliert, ja, dann ist der Begriff Freiheit bei mir überstrapaziert. Ja. Und ich habe gerade zuerst vom Kollegen von Manitou gesprochen, die fürchten um ihre Existenz, weil der Meeresspiegel ist 10 cm angestiegen, steigt weiter an und die wissen genau in 10, 20, 30 Jahren bei der nächsten Sturmflut sind die überflutet, weil die schauen nur ein paar Meter aus dem Wasser raus. Und da kann ich schon groß von Freiheit sprechen, das nutzt dem nichts. Ja, und darum glaube ich, dass ordnungspolitische Maßnahmen durchaus braucht, auf nationaler, aber auch auf globaler Ebene genauso.
Damit sind wir schon fast am Ende unserer Pressestunde und in unserer Schlussfrage sozusagen. Sie haben jetzt schon eine Vision beschrieben, die allerdings keine sehr hoffnungsfrohe war. Aber wenn wir jetzt sagen, wie sehen Sie die Zukunft Ihrer Enkel, Ihrer Urenkel? Was wünschen Sie sich für Sie? Beziehungsweise welche Vision haben Sie, wenn es gut ausgeht?
Dass wir die Kurve kratzen, jetzt sehr simpel gesprochen. Ne? Dass unsere Generation wirklich alles tut, um rasch die Emissionen zu vermindern, um gleichzeitig die notwendigen Adaptierungsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen rasch zu treffen. Und dass man diesen Begriff Freiheit, weil der ist extrem beladen, ne? Dass man den gemeinsam so verstehen. Ne? Unsere Generation, die nächste und die übernächste Generation, was bedeutet meine Freiheit für die Freiheit von der Enkelgeneration?
Ein doch optimistischer Blick in die Zukunft. Herzlichen Dank, Herr Dr. Staudinger, dass Sie heute bei uns in der Pressestunde zu Gast waren.